Etwas ungewöhnlich beginne ich heute die Predigt damit, indem ich direkt sage, um welche beiden Zielpunkte es mir geht. Mein Wunsch für diese Predigt ist erstens, dass dich ein Aspekt des Evangeliums neu berührt, dass er dein Denken und dein Herz füllt und dass du es mitnehmen kannst für die neue Woche für dieses Jahr. Welcher Punkt das genau sein wird für dich, ich weiß es nicht. Ich lade dich aber ein hörendes und ein erwartungsvolles Herz zu haben. Nicht, weil ich denke, ich hätte so eine grandiose Predigt vorbereitet. Das denke ich wirklich nicht. Aber weil ich damit rechne, dass Gott aus etwas Einfachen etwas Passendes für dich machen kann. Könnt ihr mich gut verstehen? Ja, okay, gut, super. Mein zweiter Wunsch für die Predigt ist, dass sie dich ermutigt, für Menschen zu beten und für Menschen zu leben, die diese rettende Botschaft von Gott noch nicht gehört, noch nicht angenommen haben. Das sind die beiden Ziele, um die es mir mit dieser Predigt geht. Und weil ich das nicht machen kann und weil wir das nicht machen können, möchte ich Gott dazu einladen, das zu machen, dass diese Ziele ja Wirklichkeit werden. Und ich möchte also zum Beginn der Predigt dafür beten. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, dein Herz mit diesem Gebet für Gottes Reden für dich ganz persönlich zu öffnen. Und wem es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, all unsere Quellen sind bei dir. Und so kommen wir am ersten Sonntag diesen Jahres zu dir und bitten dich, dass du uns füllst. Dass es deine Quellen sind, die uns erfrischen, unser Herz, unser Denken, unsere Emotionen, unser Handeln. Wir bitten dich, dass es von dir gefüllt ist. Herr, mach du uns wieder neu oder ganz neu etwas von deinem Evangelium, von deiner guten Nachricht groß. Und bitte, schenke zweitens auch in uns das Verlangen, für Menschen zu beten und für Menschen zu leben, die dich noch nicht kennen. Herr, wir können das nicht machen, aber wir möchten einfach jetzt unsere Herzen aufmachen und dich bitten, dass du wirkst und uns erfrischt. Amen. Wassermangel ist ein echtes Problem. Auf manchen griechischen Inseln muss Trinkwasser in den Sommermonaten vom Festland importiert werden. Das kann man sich bei dem Dauerregen, den wir hier gerade erleben, kaum vorstellen. Aber die weltweite Prognose für die etwas weitere Zukunft, so ab 2040, ist, was Wasser angeht, nicht besonders rosig. Auf allen Kontinenten gibt es Länder, für die ein hohes Risiko an Wassermangel erwartet wird. Kriege der Zukunft, so meinen einige, sind solche ums Wasser. Wassermangel ist ein echtes Problem. Nicht nur für Nationen, sondern auch und ganz besonders für den Einzelnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Sammy aus Kenia, der erzählt hat, wie sie Wassermangel in Kenia als Problem erleben. Wenn ich kein Wasser habe, und das kenne ich ja auch von mir persönlich, dann wird in meinem Körper ein Notfallprogramm eingeleitet. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfung und noch vieles mehr. Und wenn das ein bisschen länger geht, ja, dann wird die Luft dünn. Für Pflanzen, Mensch und Tier gilt dasselbe. Wasser ist Leben. Kein Wasser ist kein Leben. Und ich habe daher einmal ein wenig Dekoration mitgebracht für die Kanzel heute, für die Predigt. Zwei nette Pflänzchen. Bei der einen hier hat das mit dem Wasser super geklappt. Die ist richtig frisch, die hat grüne und farbige Blätter und wenn man hier oben reinguckt, kommen da sogar bunte Blüten raus. Super. Hier gab es offensichtlich ein Wasserproblem. Und wir sehen so eindrücklich daran, was das bedeutet. Wasser ist Leben. Kein Wasser ist kein Leben. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage, wenn es ums Wasser geht. Wasser. Es gibt im Alten Testament eine wunderbare Verheißung, in der von Wasser die Rede ist. Wir lesen in Hesekiel Kapitel 47 davon. Es ist dort die Rede von Wasser, das einmal aus einem künftigen Tempel fließen wird. Ein wunderbarer Tempel in Jerusalem. Aus der Schwelle des Tempels beginnt das Wasser zu fließen, beim Altar. Hesekiel sieht das in einer Vision. Und er wird in dieser Vision aufgefordert, sich das mal anzuschauen. Und er geht dorthin und schaut, da kommt so ein kleines, ja, Rinnsal Wasser. Und dann wird ihm gesagt, geh mal 500 Meter weiter. Und er geht weiter. Und das Wasser, das vom Altar aus fließt, wird immer mehr. Es reicht ihm schon bis an die Knöchel. Und ihm wird gesagt, geh noch mal 500 Meter weiter. Jetzt reicht ihm das Wasser bis an die Knie. Noch mal weiter. Wieder 500 Meter. Es reicht ihm bis an die Hüften. Hesekiel, geh noch mal weiter. Noch mal 500 Meter. Und da ist das Wasser so tief, dass er es nicht mehr durchschreiten kann. Man müsste darin schwimmen. Das Wasser, das vom Tempel ausgeht, beim Altar, wird zu einem großen Fluss. Und das Besondere ist nicht nur, dass es viel, viel mehr Wasser wird, sondern auch, was dieses Wasser bewirkt. Hesekiel wird gesagt, so geh mal zurück und schau mal, was passiert ist. Und er sieht, dass am Rand dieses Wassers Bäume stehen. Und das, was man hier sieht, ist, finde ich, auch schon ein recht schönes Bild, ist aber nur ein schwacher Abglanz von der Vision, die Hesekiel gehabt hat. Da stehen überall am Rand dieses Flusses Bäume. Und überall, wohin dieser Fluss strömt, entsteht Leben. Das heißt, das Wasser fließt eben, dieser Fluss fließt von Jerusalem, von dem Tempel weiter bis ins Tote Meer. Und das Meer, das ja schon vom Namen her tot ist, weil so viel Salz drin ist, dass überhaupt kein Leben drin sein kann, in diesem Meer ist auf einmal Leben. Heute unvorstellbar. Ich habe mal meine Schwester, die hat ein halbes Jahr in Israel gearbeitet, die haben wir besucht und wir waren mit einer kleinen Gruppe da, ein paar Freunde, ein Cousin von mir war auch dabei und der hat sich überlegt, mit dem Kopfsprung ins Tote Meer zu springen. Ja, das war nicht so günstig, weil die Augen haben ordentlich getränt. Das ist richtig salzig, das Ding. Du hast da ja Auftrieb, kannst gar nicht untergehen. Aber in dieser Vision ist das nicht mehr der Fall. Was uns heute die Tränen in die Augen treibt und das Leben kaputt macht, das wird von diesem Fluss berührt. Und es entsteht Leben. Alle Arten von Fischen werden dort drin sein. Und Jesaja geht zurück und schaut sich das an. Und die Bäume am Rand dieses Flusses, sie tragen Früchte. So frisch, so wohlschmeckend. Also steht nicht alles dabei, aber es steht dabei, dass diese Bäume Früchte haben und jeden Monat neu. Das heißt, Hesekiel 47, Vers 9, da steht es auf dem Punkt, alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Das Tote Meer, die Bäume, alles voller Leben, ganz frisch. Was der Fluss berührt, wird fruchtbar und lebendig. Und seit Hesekiel wartet das Volk Israel auf die Erfüllung dieser Verheißung. Außerbiblische Quellen erzählen davon, dass jährlich am Laubhüttenfest an diese Verheißung erinnert wurde. Der hohe Priester ging mit einem goldenen Krug an die Siloa-Quelle, schöpft Wasser und trägt es unter dem Jubel der erwartungsvollen Menge auf den Tempelplatz. Und dort gießt er es zu den Füßen des Brandopferaltars aus. Und alle hoffen, so kann man vermuten, vielleicht heute, vielleicht geschieht es heute, dass das Wasser beginnt zu strömen und dass ein Fluss daraus wird, der Leben bringt. Doch bis dahin Enttäuschung. Heute noch nicht. Noch steht die Verheißung aus und das Rinnsalwasser verläuft sich im Staub. Laubhüttenfest. In Johannes 7 lesen wir davon, dass Jesus einmal genau zu diesem Fest in Jerusalem war. Zu diesem Fest, wo Wasser ausgeschüttet wurde. Und er sagt Folgendes. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. symbolträchtig, dass Jesus diese Einladung in dieser Form gerade an diesem Tag des Laubhüttenfestes spricht. An einem Tag, wo man möglicherweise an diese Verheißung aus Hesekiel 47 dachte. Und es ist dieses Versprechen von Jesus, diese Einladung von ihm, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke, die sich in der Offenbarung wiederholt, im letzten Buch der Bibel, ganz am Ende, Offenbarung 21 und 22. Und da sind wir mittendrin bei der Jahreslosung für 2018, um die es heute in der Predigt und in diesem ganzen Gottesdienst geht, wo Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was für ein erfrischendes Wort zum Jahresstart. Was für ein erfrischendes Wort für dieses Jahr. Möge es uns begleiten. Und ich lade euch ein, dass wir einfach mal Stück für Stück das durchgehen. Ich. Gott spricht: Ich will dir frisches Wasser geben, Wasser des Lebens. Es ist gut, dass es hiermit beginnt. Ich, sagt Gott. Wer ist das? Wenn wir in der Offenbarung schauen, ein paar Verse vorher, dann sitzt dieser Gott auf dem Thron. Und es heißt, vor diesem Gott, der auf dem Thron saß, fliehen Himmel und Erde, flieht dieses Universum, weil es seine Gegenwart nicht ertragen konnte. Und es wurde keine Spur mehr von ihnen gefunden. Was für ein machtvoller, großer Gott, der das alles nicht nur mal geschaffen und angestoßen hat, sondern wenn er kommt und am Ende erscheint, dann hat nichts mehr Bestand vor ihm. Dann hat nicht nur dieses Fleckchen Erde, auf dem wir sind, sondern das Universum keinen Platz mehr vor ihm. So groß ist er, dass das ganze Universum seine Gegenwart nicht ertragen kann. Unglaublich. Und dieser allmächtige Gott sagt: Ich gebe dir. Ich glaube, wir denken oft zu klein von Gott. Die Jahreslosung und die Offenbarung besonders lädt uns ein, groß von Gott zu denken. Von diesem Gott, der sagt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende und das Ziel. Von mir kommt alles und auf mich geht alles hin. Und dieser Gott sagt: Ich will dir geben. Ein Sprichwort, ich glaube, es kommt aus Afrika, sagt, und mir gefällt das gut: Du kannst Gott erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber dann musst du auch dein Problem erzählen, wie groß Gott ist. Nicht, dass er sie für uns immer und sofort lösen würde. Wirklich nicht. Aber er will uns hindurchtragen. Er kann und wird es. Auch in 2018. Er wird uns hindurchtragen und an die Quelle des lebendigen Wassers führen. In seiner neuen Welt. Dieser machtvolle Gott, vor dem selbst das Universum nicht standhalten kann. Ich. Damit beginnt's. Und was sagt Gott? Ich will es geben. Ich will dir das Wasser des Lebens geben. Ich werde es dir geben. Was hier steht, ist eine sichere Zusage, ein Versprechen für das, was in der Zukunft geschieht. Wir lesen ja hier in einer Stelle, die in dem Zusammenhang des Endes dieser Welt steht. Offenbarung 20, da ist davon die Rede, von einer allgemeinen Totenauferstehung. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden vor Jesus Christus stehen. Ganz egal, ob sie damit gerechnet haben oder nicht, ob sie an ihn geglaubt haben oder nicht, alle werden vor ihm stehen. Und dann sagt er zu denen, die sich bei ihm festgemacht haben: Ich will dir zu trinken geben aus der Quelle des ewigen Lebens. Jasmin und ich waren ja ein paar Tage jetzt unterwegs und auf den Autofahrten haben wir manchmal ein Hörbuch gehört, und zwar Narnia. Ich weiß nicht, wer Narnia mag, manche sind vielleicht nicht so sehr Fans davon, es ist vielleicht eine besondere Art der Geschichte, aber wir mögen das ganz gern. Und der Autor, C.S. Lewis, war Christ, und manches findet man in diesen Geschichten wieder, was wie ein Bild ist für manche Aspekte des Glaubens. Es ist interessant, dass in dieser Reise auf der Morgenröte, von der haben wir, das war die CD, die wir angehört haben, dass die Lucy Nanya, und die hat so ein besonderes Horn, glaube ich, und das ist mit so einem besonderen Saft oder einem besonderen Wasser gefüllt. Und wenn jemand krank ist, dann reicht ein Tropfen davon und diese Person erfährt Heilung. Und genauso stelle ich mir das hier vor. Da stehen die Menschen vom Kleinsten bis zum Größten vor Jesus, und wer sich bei ihm festgemacht hat, zu dem kommt Jesus und sagt, hier, du darfst trinken und ein Tropfen genügt. Ich gebe dir aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Komm, greif zu. Ich werde es dir geben. Geben, sagt Gott, das geht nur, wenn ich die Hände ausstrecke. Das geht nur, wenn ich leere Hände ausstrecke. Sonst kann man mir nichts geben. Wenn ich komme mit all meinen tollen Taten, mit all meinen Leistungen, sind meine Hände nicht leer. Damit kann Gott mich nicht beschenken. Aber wenn ich mit leeren Händen zu ihm komme, dann schon. Und die Aktion von Gabi hat das ebenso schön deutlich gemacht. Sie hatte die Flaschen hier und hat gesagt, Wasser des Lebens umsonst, ihr dürft zugreifen. Und der hat es bekommen, der gekommen ist, der seine Hände ausgestreckt hat, leere Hände, und gesagt hat, ich habe nichts, was ich dafür geben kann, aber ich danke dir, ich nehme es dankbar an. Das Abendmahl drückt diesen Aspekt auch aus. Das Abendmahl, was wir später miteinander feiern dürfen, wird immer gereicht. Wir strecken die Hände aus und es wird uns gegeben. Und eigentlich ist Jesus, ist der uns im Abendmahl beschenken möchte, der es uns geben möchte. Das Abendmahl drückt aus, ich komme, und ich komme als Empfangender mit leeren Händen zu dir. In der Bibel heißt es, den Hochmütigen widersteht er, Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut heißt, ich habe die Hände voll. Ich denke, ich kann mit dem, was ich habe, vor Gott bestehen, mit dem, was ich bringe. Der Demütige erkennt, im tiefsten Sinne habe ich nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du, wie es in einem alten Lied heißt. Ich komme mit leeren Händen vor dich, vor den, der mir geben möchte. Was denn? Nee, erstmal, wem denn? Dem Durstigen. Das Wasser des Lebens wird nicht wahllos ausgeschüttet. Es wird dem Durstigen gegeben, dem Dürstenden. Durst heißt, ich nehme wahr, dass ich etwas brauche. Ich strecke mich danach aus. Das Beispiel von Antoine de Saint-Exupéry, von dem Gabi eben erzählt hat, ist der Autor des Kleinen Prinzen, hat es so gut ausgedrückt. Da ist er mit seinem Flugzeug abgestürzt, ist in der Wüste, und hier erlebt jemand, was Durst heißt. Ich habe auch nach einem Beispiel überlegt und ich dachte, dass er irgendwie schon bezeichnet, dass mir gar nicht so richtig einfällt, eine Situation, wo ich so brennenden Durst hatte. Er hat's erlebt. Durst heißt, ich nehme wahr, dass ich es brauche, und ich komme und ich will es. Ich will dieses Angebot in Anspruch nehmen. Ein Kapitel später heißt es nämlich ganz ähnlich, 22,17 in der Offenbarung, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Der Durstige erkennt seinen Mangel und seinen Bedarf, und er kommt und will und streckt seine Hände aus. Das ist der Demütige. Der erkennt, ich brauche es. Der Hochmütige erkennt seinen Durst nicht, seinen Bedarf. Der Demütige sehr wohl. Und was bekommt der, der seinen Durst spürt und der mit seinem Durst zu Jesus rennt? Er bekommt zu trinken und zwar Wasser aus der Quelle des Lebens. Jesus ist nicht unser Wunscherfüller. Jesus ist auch nicht das Sahnehäubchen auf dem Weg zur Selbstzufriedenheit, schreibt Pazzani. Jesus ist auch nicht der Sirup, der das Leben ein bisschen süßer macht, sondern Jesus ist die Grundlage, ohne die du austrocknest und zu Staub wirst. Der Unterschied, ob ich Wasser habe oder nicht habe, ist an diesen beiden Pflanzen sichtbar. Der Unterschied, ob ich Jesus habe oder nicht habe, ist genau dasselbe. Und Jesus möchte uns aber das Wasser geben, damit wir leben, Und das ist jetzt das letzte Wort der Jahreslosung. Umsonst. Umsonst. Dieses Wort erscheint sonst im Neuen Testament, wenn Paulus zum Beispiel davon spricht, dass er in der Gemeinde ist und dort gearbeitet und gewirkt und gepredigt hat und dass er dafür keine Bezahlung in Anspruch genommen hat. Dass er sagt, ich mache das umsonst. Ich mache das ohne Gegenleistung von euch. Ich mache das einfach für euch. Das ist genau dieses Wort. Und es wird hier in diesem Zusammenhang genutzt für die Rettung, für die Ewigkeit, die Gott uns schenken möchte. Als Geschenk, ohne Gegenleistung, ohne dass wir was in den Händen bringen. Paulus schreibt das auch in Römer. Er sagt, Römer 3, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Ewiges Leben, Rettung, Erlösung, freigekauft sein, wird dir geschenkt. Wir waren, als wir jetzt unterwegs waren, auch bei Jasmins Familie und ihre Schwester hatte kürzlich geheiratet. Im Herbst war das. Und wir haben die Anna und den Kai zur Hochzeit eingeladen in China-Restaurant. Und wir waren dort in einem großen China-Restaurant, Tasty Garden hieß der. Und die hatten ein Wahnsinnsbuffet. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also es gab drei Gänge für das Buffet. Die waren jeweils lang, von hier bis an diese Wand ungefähr. Und das drei Gänge. Und du konntest dir alles Mögliche dort zusammenstellen. Also es gab natürlich fertige Speisen schon, es gab dann verschiedenste Nachtischmöglichkeiten, es gab einen Schokoladenbrunnen, wo du dir dann deine Früchte noch drunter halten konntest. Dann gab es eine ganze Menge Zeug, also Fleisch und frisches Zeug, was du dir braten lassen konntest. Und also es war unglaublich, ich war fast überfordert von diesem Buffet. Ich musste erstmal alle Gänge abgehen, bevor ich wusste, wo ich anfangen soll. Es war unglaublich. Und stell dir vor, du bist eingeladen zu so einem riesen Buffet und dann denkst du, oh, jetzt kommt der üble Moment, weil jetzt habe ich alles gegessen und jetzt kommt der Kellner und legt mir die Rechnung hin. Und dann legt er dir die Rechnung hin und dann steht da drauf, das hast du getrunken. Also das war ja auch noch ein Problem. Wir haben uns Getränke bestellt und Jasmin und ich sagten, wir hätten gern großes Wasser. Ich hätte auch gern großes Wasser. Was bekommen wir? Jeder bekommt eine ganze Flasche. Das hat uns ja fast überfordert. Also wir dachten, oh, das ist ein bisschen viel hier alles. Und dann kommt die Rechnung, da eine Flasche, da noch was und so ein Buffet. Und du denkst, oh, das könnte jetzt ja teuer werden. Und unten drunter steht, geschenkt. Unten drunter steht, geschenkt. Jemand anderes hat für dich bezahlt. Ja, das stand jetzt damals bei uns leider nicht. Schade. Aber stell dir vor, so wär's. Stell dir vor, du würdest das erleben. Geschenkt. Jemand hat für dich bezahlt. Du bist eingeladen. Du darfst es bekommen, umsonst. Und das ist, was die Jahreslosung dir sagt. Jesus Christus hat für dich bezahlt den Preis. Und das, daran erinnern wir uns im Abendmahl. Du darfst umsonst dabei sein. Alles, was du tun musst, ist deine Hände, deine leeren Hände ausstrecken im Bewusstsein deines Durstes, im Bewusstsein, dass du es brauchst. Und dann möchte Jesus dir deine leeren Hände füllen. Und ich möchte dich einladen, dieses Jahr 2018 im Licht dieser wunderbaren Jahreslosung zu leben. Und das bedeutet, im Licht der Ewigkeit zu leben. In diesem Licht besehen, sehen die Dinge anders aus. Großes wird groß und Kleines wird klein. Welches einzelne Wort aus dieser Jahreslosung ist dir wichtig geworden? Geh sie nochmal für dich durch. Welches Wort hat dich besonders ermutigt oder herausgefordert? Im Eingangs drum gebeten, vielleicht hat Gott dir einen Aspekt hiervon wichtig gemacht. Nimm diesen Punkt mit in dieses Jahr. Und ich möchte dich ermutigen, mit Hoffnung zu leben. Vielleicht erlebst du oder befürchtest du Krankheit oder Sorgen um die Arbeitsstelle. Vielleicht fragst du dich, wie es mit deinen Kindern wird oder mit deinem Haus oder was auch immer. Fragen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen können. Doch wenn du mit dieser Jahreslosung ins neue Jahr gehst, dann ist unter all diesen Fragen ein Fundament, auf dem du feststehen kannst. So unruhig und so überraschend dieses Leben und vielleicht auch dieses neue Jahr werden wird, diese Jahreslosung gibt uns eine tiefe Hoffnung, mit der wir in die Zukunft gehen können. Und es gibt uns nicht nur Hoffnung, sondern auch Freude. Es lässt uns auch mit Vorfreude ins neue Jahr gehen. Vielleicht denkst du, Vorfreude? Nee, also ich habe alles möglich in diesem Jahr, was bevorsteht. Vorfreude ist schwierig. Aber ich glaube, dass diese Jahreslosung so ein bisschen sowas ist, auf uns etwas hinweist, wie auf einen Sommerurlaub. Vielleicht hast du deinen Sommerurlaub schon gebucht und weißt, wo es hingehen soll. Vielleicht noch nicht. Wenn du ihn schon gebucht hast, dann weißt du, worauf du zuläufst. Du bist noch nicht dort. Aber du hast schon Fotos gesehen, wie es dort einmal sein wird. Bilder, die es dir vor Augen malen. Dort zu sein wird nochmal ganz besonders. Es wird nochmal ganz anders sein, noch viel tiefer. Aber du hast schon eine Vorfreude auf das, was kommt. Und genau das malt uns die Offenbarung vor Augen. Ein Bild von dem, was kommen wird. Worauf wir zulaufen, was ganz sicher kommt. Weil Jesus sagt, ich, der Allmächtige, von dem das Universum fliehen muss, will es dir geben. Es ist ganz sicher. Wenn du dich bei mir festmachst, dann erwartet dich das ewige Leben, dann erwartet dich dieser Schluck aus der Quelle. Es ist wie der Urlaub im Sommer, auf den du zuläufst, an den du dich manchmal schon erinnern kannst, gerade wenn es draußen vielleicht trüb ist, wo du das Foto hervorholst und sagst, oh ja, dahin bin ich unterwegs, das wird toll. Und genauso sind wir doch unterwegs, nicht nur zu einem Urlaub, der vorübergeht, sondern zu der ewigen Ruhe, in die wir eingehen dürfen. Wenn man so will, zu dem ewigen Urlaub, zu dem ganz besonders tollen Platz, zu dem Jesus uns einlädt. Wir sind noch nicht da, aber wir gehen darauf zu, ganz sicher. Und damit kann die Quelle des Wassers des Lebens, das Gott uns verspricht für die Ewigkeit, zu einer Quelle für jeden neuen Tag in diesem Jahr werden und vor allem auch für jede Nacht, die wir zu durchschreiten haben. Eine Quelle, die uns hilft, mit Dankbarkeit zu leben, trotz und in allen Schwierigkeiten und Dunkelheiten, in dem Bewusstsein, ich lebe 2018 als Beschenkte und Beschenkter von Gott, der mir das schenken möchte. Er gibt mir das Wasser des Lebens. Bevor ich schließe, noch ganz kurz ein zweiter Aspekt. Wenn wir uns die Verse außen herum um diese Jahreslosung anschauen, dann wird deutlich, in welchem Zusammenhang Jesus uns das zuspricht. Ich habe es eben schon angerissen, vom Ende der Welt, vom Ende dieser Weltzeit. Es wird vergehen, aber alle werden vor Jesus stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und dann heißt es dort, dass alle die, der Name im Buch des Lebens steht, eingehen in Gottes neue Welt. Alle die, die sich bei Jesus festgemacht haben. Und offensichtlich sind das nicht alle. Denn es steht in diesen Versen außen, in diesen Versen um diese Jahreslosung herum, wenn man die Kapitel 20 bis 21 liest, dann wird deutlich, es gibt ein Drinnen und Draußen. Es gibt Menschen, die gekommen sind, wie eben hier zu Gabi, und sich bei dieser Flasche bedient haben. Und es gibt Menschen, die das Angebot nicht in Anspruch genommen haben. Und wir sehen an diesen Blumen, wie wichtig es ist, Wasser zu haben. Und wie noch wichtiger es ist, Wasser des Lebens zu haben, ewiges Leben. Wir gehen auf diesen Moment am Ende der Weltzeit zu. Und wir, die wir uns bei Jesus festgemacht haben, dürfen es mit großer Hoffnung, mit großer Dankbarkeit, mit großem Mut tun. Und wo wir auf diesem Weg sind, dürfen wir anderen davon erzählen. Und ich wünsche mir selber für mich, das viel natürlicher machen zu können. Zu sagen, ich gehe auf dieses wunderbare Ziel zu. Auf diese wunderbare Zukunft. Hast du Lust mitzukommen? Lass uns gemeinsam dorthin gehen. Auf diese wunderbare Zukunft. Und genau dafür machen wir ProChrist. Um einzuladen zu diesem riesigen Herrn, der uns zu trinken gibt von dieser unglaublichen Quelle. Wie wird Menschen dieser Durst bewusst? Wir haben uns als Älteste getroffen, zwischen den Jahren, da hatten einen kleinen Klausurtag und haben auch über die Jahreslosung nachgedacht und ja, haben ein Stück weit darunter gelitten, dass wir in unser Land schauen und denken, Mensch, warum haben Menschen so wenig Durst danach? Ist alles so vernebelt. Jeder Mangel wird in unserer Gesellschaft scheinbar sofort beseitigt. Doch die Frage ist, sind die Menschen wirklich satt? Innerlich? Sie ganz ehrlich zu sich selbst sind? Oder sind sie einfach durch zu viele Angebote übersättigt und betäubt? Jemand sagte einmal, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und ich wünsche mir, dass sie sich erinnern. Und ich wünsche mir, dass wir sie erinnern können an das, was kommt. Was können wir dafür tun? Sicher, es weitersagen. Dass sich ein Mensch für Jesus entscheidet und bei dieser Quelle hier zugreift. Dazu gehören zwei Dinge, Information und Wille. Information können wir liefern, die Einladung. Den Willen in einem Menschen, das können wir nicht machen. Da sind uns die Hände gebunden. Aber einer kann es. Gott. In Amos 8, Vers 11 heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Gott kann es. Das hier kommt aus einer, spricht in eine andere Zeit als in unserer, aber es macht uns deutlich, Gott kann es. Und ich möchte euch einladen und mich gleichzeitig, dass wir darum bitten. Wir können Pro Christ veranstalten, aber das ist nur der eine Teil. Dass Menschen den Hunger und den Durst haben, das können wir nicht machen. Aber wir können dafür bitten, Vater, lass diesen Hunger, diesen Durst entstehen. Dass Menschen kommen, denn Gottes Quelle ist voller Wasser. Lass uns gemeinsam beten, dass Menschen diesen Hunger, diesen Durst haben. Und dass sie es wagen, in dieses Wasser hineinzuspringen. Ich schließe mit diesem Bild von Eva Jung zur Jahreslosung, etwas ungewöhnlich, aber es hat mir gut gefallen. Wir haben bei Hesekiel am Anfang gehört, dass dieses Wasser, das aus Gottes Heiligtum quillt, so groß wird, dass man darin schwimmen kann. Das Wasser des Lebens. Es braucht Mut, diesen Schritt zu tun, hineinzuspringen. Ich wünsche dir, dass du diesen Mut hast. Und ich wünsche es, dass Menschen in dieser Region diesen Mut haben. Und diesen Sprung machen. In diesem Sinne, lasst uns in dieses Jahr gehen. 2018 in der Perspektive der Jahreslosung geben, leben. Trotz allen Schwierigkeiten, in allen. Denn Gott, der Allmächtige, sagt, ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Wir dürfen mit Hoffnung in dieses Jahr gehen. Mit Freude, mit Vorfreude nämlich, mit Dankbarkeit.